Gut, hallo, willkommen in der Mittagssession des Tracks Monitoring. Ich hoffe, ihr habt alle gut gespeist und seid trotzdem wach, denn jetzt wird es dämonisch. Seit Version 1.4 des Visualisierungstools RRD-Tool gibt es einen neuen Daemon, der ein bestimmtes Problem löst, was vorher bestanden hat. Unser Speaker, Sebastian Haal von der Nürnberger T-Mix GmbH, ist Linux-Consultant und ist in verschiedenen Projekten aktiv, unter anderem Debian, CollectD und natürlich RRD-Tool. Bitte schön, Sebastian.
Ja, danke schön. Ich hoffe mal, ich muss kein Handzeichen mehr geben. Herzlich willkommen auch von mir und ich hoffe, ihr habt alle nicht so sonderlich viel gegessen, dass ihr jetzt nicht alle einschlaft, aber vielleicht kann ich das auch ein bisschen überbrücken. Ja, im Folgenden soll es eben um den sogenannten RRD-Tool-Caching-Daemon gehen. Ein Daemon, der ein Problem löst, in das vermutlich einige von euch schon reingelaufen sind, sonst wäre jetzt vermutlich nicht da. Wer verwendet hier RRD-Tool? Mal vorneweg gefragt. Wer hatte damit schon mal irgendwelche I/O-Probleme? Warum ist der Rest hier? Gut. In dem Vortrag soll es erstmal vornehmlich auch darum gehen, zu verstehen, was denn überhaupt an der Stelle das Problem ist und auf welche Art und Weise der RRD-Tool-Caching-Daemon das ganze Problem löst, weil ich einfach der Meinung bin, den Daemon an sich zu verwenden, ist jetzt nicht so sonderlich die Kunst, sondern eigentlich das Interessante dabei ist, zu wissen, was er eigentlich tut, um ihn dann entsprechend konfigurieren zu können. Dementsprechend die eigentliche Folie, wie verwende ich das Ding, ist dann wahrscheinlich irgendwie nicht mehr so wahnsinnig interessant. Gut, kurz noch zu mir selber. Wie in der Einleitung schon angemerkt wurde, ich bin bei einem Nürnberger IT-Dienstleister angestellt, kümmere mich dort hauptsächlich um Monitoring im Nagis-Umfeld und was sonst so im Open-Source-Linux-Bereich irgendwie ansteht. Was wir ansonsten noch machen, hat eigentlich fast alles irgendwie mit IT-Infrastruktur zu tun, seien es irgendwelche Netzwerke, Storage-Systeme oder alles, was so in diesem Konglomerat eben mit dazugehört. Vielleicht noch bisschen Werbung, die ich hoffentlich hier abgeben darf. Sollte irgendjemand der Meinung sein, dass das, was ich hier gerade erzähle, ziemlicher Blödsinn ist und mir das mal sehr ausführlich noch irgendwie erklären möchte. Wir suchen momentan in all diesen Bereichen noch weitere Mitarbeiter. Wenn ihr euch da bewerbt und angestellt werdet, dann haben wir da genügend Zeit, drüber zu reden. Gut, ja, nun aber zum eigentlichen Thema, dem RRD-Tool-Caching-Daemon. Ist eben gedacht für insbesondere RRD-Tool-Setups, die sehr groß sind. Sprich, wir haben sehr große Datenmengen, entweder in Form von vielen, vielen RRD-Dateien oder sehr hohen Update-Raten oder eben beides zusammen. Und ich behaupte an der Stelle, dass wir schon in der Größenordnung von mehreren hundert RRD-Dateien, die vielleicht so in einem Intervall von unter einer Minute aktualisiert werden, schon in dieser Größenordnung sind, wo wir vielleicht noch nicht unbedingt unlösbare Probleme haben, aber wo wir durchaus schon diese I/O-Performance-Penalties, die durch die Verwendung von RRD-Tool an der Stelle eingeführt werden, dann auftreten. Gut, die Arbeitsweise schauen wir uns nachher dann nochmal detailliert an. Wer könnte hier von sich behaupten, dass er genau weiß, wie RRD-Tool intern funktioniert? Gut, dann habe ich diese Folie nicht umsonst gemacht, das ist doch schon mal schön. Um das ganze Problem zu verstehen, eben nochmal ein paar Grundlagen zu dieser ganzen Geschichte. Was ist die Grundidee von RRD-Tool? Da denke ich mal, werde ich die wenigsten hier irgendwas Neues erzählen. Wir gehen davon aus, dass die aktuellsten Daten am interessantesten sind und dass je älter die Daten, werten wir eigentlich nicht mehr so an dem genauen Wert, wie er um 17.53 Uhr und 25 Sekunden vor einem Jahr existiert hat, sondern da interessiert uns eher nur noch so ein allgemeiner Verlauf über längere Zeiträume, um davon vielleicht irgendeinen Trend abzuleiten oder Ähnliches. Was RRD-Tool an der Stelle eben macht, ist die Datenhaltung nach der Round-Robin-Methode, die dem RRD-Tool letztendlich dann auch den Namen gegeben haben. Das heißt, wir haben eine feste Speichergröße und wenn die einmal voll beschrieben ist, dann fangen wir quasi am Anfang wieder an und überschreiben damit die ältesten Daten und damit trotzdem auch über, sage ich mal, verschiedene Zeiträume irgendwie vernünftige Datensätze haben, passiert eben nebenbei noch eine Konsolidierung. Das heißt, wir haben solche Round-Robin-Archive, wie das ja dann heißt, mit verschiedenen Auflösungen und entsprechend über verschiedene Zeiträume. Ja, zur Wiederholung, dass wir hier alle an der Stelle von den gleichen Begriffen reden, nochmal ein paar Grundbegriffe. Ein RRD oder eine RD-Datei, bitte nicht RD-Datenbank, weil das wäre doppelt gemoppelt, das wäre dann sowas wie HTTP-Protokoll, sowas mag ich irgendwie überhaupt nicht, ist eben eine solche Datenbank, die mehrere sogenannte Data Sources dann beinhaltet. Eine Data Source ist einfach eine Quelle, wo irgendwo Daten herkommen und an der Stelle eben genau ein Datensatz, also ein Datenpunkt, ein Wert an der Stelle. Beispiel, was man sehr häufig findet, eine RD-Datenbank ist dafür da, um den gemessenen Traffic, der über eine Internetleitung geht, abzuspeichern, und verschiedene Data Sources könnten dann sein, eingehender Traffic, ausgehender Traffic, irgendwelche Fehlerwerte, das Ganze vielleicht auch noch in Paketen und in Bytes und was man sich da so alles vorstellen könnte. Kleine Randbemerkung, meine Empfehlung an der Stelle geht eigentlich mittlerweile dahin, dass in einer RD-Datenbank, das habe ich selber gesagt, genau nur eine Data Source drin ist, weil man an der Stelle einfach flexibler ist. Weil wer schon mal irgendwie versucht hat, eine Datenbank, also eine RD-Datei, nachhinein anzupassen, der wird sicherlich gemerkt haben, dass es nicht ganz trivial ist. Gut, eine Data Source beinhaltet dann mehrere sogenannte Round-Robin-Archive, die RRAs, die die einzelnen Daten enthalten. Die Daten entstehen, indem zunächst primäre Datenpunkte erstellt werden, die dann durch sogenannte Konsolidierungsfunktionen dann in sogenannte Consolidated Data Points übertragen werden. Und das sind dann die Daten, die letztendlich auch in der Datei landen, also in dem RRA. So können wir uns das bildlich vorstellen. Ich hoffe, man hört mich, wenn ich mich ein bisschen wegdrehe. Wir haben hier unten den zeitlichen Verlauf. Das hier sind die einzelnen Datenpunkte, also die primären Datenpunkte, die erstellt werden. Das ist jetzt hier so natürlich nur sehr abstrakt und schematisch dargestellt. Also es passiert nicht so, dass tatsächlich mehrere primäre Datenpunkte nacheinander erstellt werden, sondern im Endeffekt für jede Data Source wird in einem Header ein primärer Datenpunkt vorbereitet und wenn der fertig ist, wird er in die verschiedenen RRAs übernommen. Wir haben hier noch ein paar Eigenschaften, die dazu gehören. Das Step ist das Intervall von so einem primären Datenpunkt, also der Zeitraum, über den wir irgendwelche Daten ansammeln. Und alle Werte, die in diesem Zeitraum reinkommen, davon wird der Durchschnittswert dann genommen und als primärer Datenpunkt letztendlich abgespeichert. Was wir dann noch haben, der Heartbeat, der eben noch angibt, wie lange wir maximal keine Daten bekommen sollen, aber das ist jetzt hier nicht so wichtig. Ja, die Konsolidierung hier auch nochmal bildlich dargestellt. Wir haben hier oben eben diese primären Datenpunkte, die erstellt werden. Und sobald davon eben einer fertig ist, wird er in einen entsprechenden konsolidierten Datenpunkt übernommen. Und für jeden konsolidierten Datenpunkt, also letztendlich für jedes RRA, also jedes Archiv, was in so einer Datei drin ist, gibt es dann nochmal einen Bereich im Header, wo dann der konsolidierte Datenpunkt entsprechend vorbereitet wird, in dem einfach der aktuelle Mittelwert, Maximalwert entsprechend eben der Konsolidierungsfunktion festgehalten wird. Und wenn ein neuer primärer Datenpunkt reinkommt, der entsprechend aktualisiert wird, ein paar Metainformationen dazu, wie viele Werte hatten wir schon, wie viele davon waren undefiniert und so weiter. Gut, wenn wir uns jetzt mal angucken, wie ein RD-Tool-Update funktioniert, kriegen wir im Endeffekt schon mal einen Indiz darauf, warum das Ganze irgendwie nicht so ganz mit dem zusammenpasst, wie Festplatten irgendwelchen I.O. erwarten. Wir haben hier eine RD-Datei beispielsweise, die besteht aus 4 RRAs, die einen 5-Minuten-Durchschnitt, einen 10-Minuten-Durchschnitt haben und 2 RRAs mit einem 60-Minuten-Durchschnitt, einfach um ein Beispiel zu haben. Und wir haben oben drüber noch diesen Header, wo diese ganze Vorbereitung passiert, die ich gerade erläutert habe. Ja, wenn wir davon ausgehen, wir sind gerade zum Zeitpunkt 45 Minuten, ganz einfach deswegen, damit wir jetzt hier nicht 12-mal durchklicken müssen, um dann bei einer Stunde anzukommen, dann sind wir eben da drin, dass wir in diesem ersten RRA eben mit dem 5-Minuten-Durchschnitt ein Update schreiben müssen. Und nachdem wir immer wieder Werte reinkommen, beziehungsweise immer an der Stelle auch der Header betroffen ist, muss da natürlich auch was geschrieben werden. Also das, was hier rot markiert ist, soll quasi die Stelle in der Datei markieren, wo irgendein Schreibvorgang passiert. Ja, 5 Minuten später wird natürlich wieder die 5-Minuten-Durchschnitt aktualisiert und auch der 10-Minuten-Durchschnitt. Und so geht es dann eben weiter, bis wir letztendlich am Ende einer vollen Stunde dann in alle RRAs gleichzeitig reinschreiben. Und wenn es jetzt irgendein anderes Setup wäre, dann bleibt es dem geneigten Leser an der Stelle natürlich überlassen, wie das dann aufgebaut wäre. So, was bewirkt das Ganze? Hier ist das Ganze nochmal schematisch als Pseudo-Algorithmus dargestellt. Das können wir jetzt, denke ich mal, überspringen. Was hier auffällt, ist letztendlich, Details sind hier irrelevant. Das ist einfach mal ein S-Trace auf einem RD-Tool-Prozess. Das Wichtigste, was hier auffallen sollte, wir haben sehr viele Seeks dabei. Und wir haben hier irgendwelche kleinen Schreiboperationen, die an der Stelle 16 Bytes aktualisieren. Und wir haben hier auch schon ein Read mit dabei, der an der Stelle eine ganze Page in der Größenordnung von 4 Kilobyte liest. So, was ist jetzt das Problem? Festplatten kommen mit so einer Art von I.O. sehr schnell an ihre Limits. A, weil sie eigentlich auf sequenzielles Lesen und Schreiben ausgelegt sind, das heißt, dieses ganze verteilte Schreiben über die eine Datei und wenn wir viele RDs haben, entsprechend über sehr viele Dateien, bringt da schon mal den Schreibleserkopf ein bisschen im Schwitzen, weil der ständig hin und her springen muss. Das zweite Problem ist, wir haben gerade gesehen, wir schreiben da 8 Bytes oder 16 Bytes. Das können Festplatten auch nicht, sondern die lesen eine ganze Seite. Im RAM werden dann die 8 Bytes geändert und wir müssen diese ganze Seite auch wieder zurückschreiben. Eine Seite üblicherweise hat heutzutage 4 Kilobyte. Dementsprechend haben wir einen massiven Overhead, der an der Stelle zumindest für die Funktionalität von RAD-Tool nicht nötig wäre. So, wenn wir hier mal einen CPU-Graphen sehen, alles, was hier so ein bisschen orange dargestellt ist, ist Wait.io. Das ist ein System, auf dem sehr viel RDs geschrieben werden. Und wir sehen hier diesen Einknickpunkt. Da könnte man sich jetzt überlegen, das ist der Punkt, wo RD-Cache-D installiert wurde. Ist aber auch nicht so, sondern RD-Cache-D war hier vorher schon installiert und er wurde hinten nach bloß nochmal ein bisschen getuned. Aber wir sehen schon, an der Stelle lässt sich durch ein geeignetes Caching und geeignete andere Mechanismen viel erreichen. Was waren so Lösungsansätze, bevor es den RD-Tool-Caching-Daemon gab? Das eine war, wir hatten irgendwann ein TempFS-System eingehängt, also ein Dateisystem im RAM, auf das man eben entsprechend schnell zugreifen kann, in das die RDs gespeichert wurden. Und damit man die eben auch persistent hat, wurden die eben ab und zu mal quasi manuell, cron-gesteuert, wie auch immer, auf die Festplatte synchronisiert. Problem dabei, oder Vorteil natürlich, es ging erstmal sehr schnell, die einzelnen Updates gingen direkt in RAM, dementsprechend hat man an der Stelle kein Problem gehabt. Es war allerdings sehr unflexibel, fehleranfällig, weil die meisten Leute es irgendwie selber gebaut haben, da gab es keine fertigen Lösungen, die sowas gemacht haben und bei jeder Synchronisation auf die Platte mussten wir letztendlich alle Daten schreiben, egal ob sich das geändert hat oder nicht. In RD 1.3 ist er mittlerweile auch schon ein paar Jahre alt, wurde dann im RD-Tool Core da ein bisschen was geändert, der das Problem ein bisschen angehen sollte, weil was ich hier auf der Seite noch verheimlicht hatte, dass das Betriebssystem versucht, ein bisschen intelligent zu sein und quasi diese sequenzielle Lesen und Schreiben schon ein bisschen zu antizipieren. Dementsprechend wurde, wenn ich auf diese Seite zugegriffen habe, lesend, wurde nicht nur die Seite von der Platte gelesen, sondern die nächsten paar Stück auch noch mit dazu, was das Problem an der Stelle natürlich nochmal vervielfacht hat. Das wurde in RD-Tool 1.3 dadurch behoben, dass gewisse Advices an den Betriebssystemkern übergeben wurden, also Ratschläge, die eben gesagt haben, ja, wir brauchen bloß diesen einen Datensatz, du brauchst kein Read-Ahead machen, du brauchst möglicherweise Daten, die wir jetzt schreiben und dann potenziell, weil es irgendwie RA über 3 Stunden war, die nächsten 3 Stunden nicht mehr anfassen, dann braucht die auch nicht gecached werden und so weiter. Damit hat man die Performance ein bisschen verbessert. Was aber letztendlich an der Stelle immer noch übrig geblieben ist, ist das Problem, dass wir eben diese ganze Seite lesen und 8 bzw. 16 Bytes drin abschreiben, ändern, also diesen massiven Overhead da drin haben. Gut, und im Oktober 2009 gab es dann ähnlich diesen RD-Tool-Caching-Daemon, der das Problem eben noch mal ein bisschen grundsätzlicher angesetzt hat. Wie funktioniert das prinzipiell? Wir haben hier nochmal das Bild, was wir von gerade eben schon gesehen haben. Wir haben gesagt, diese Seite müssen wir von der Platte eh lesen und schreiben und die Änderungen von den 8 Bytes oder auch wenn wir alle 4096 Bytes im Arbeitsspeicher ändern müssen, das ist im Vergleich zu dem Festplatten-IO, der dabei passiert, mehr oder weniger vernachlässigbar. Das heißt also, dieses eine Update können wir quasi mit dem gleichen Aufwand, also zeitlichen und Ressourcenaufwand machen, wie diese Seite zu lesen, ganz viele Daten da drin zu schreiben und die dann in einem Zug auch wieder zurückzuschreiben. Das heißt, in der Theorie, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, wir haben 4 Kilobyte, ändern dabei 8 Byte, dann können wir 256-fache Performance rausholen. In der Praxis ist da natürlich noch ein bisschen Overhead mit drin, aber der Faktor geht schon mal ungefähr in diese Größenordnung. Ja, was macht also RAD? Cache die. Das ist so das klassische RAD-Tool-Update. Wir haben eben viele Updates, die parallel, nacheinander, wie auch immer, auf die Festplatte gehen. Der RAD-Cache die hängt sich jetzt an der Stelle einfach dazwischen, fängt diese Updates quasi ab, sammelt die Werte im RAM erstmal an, dann haben wir an der Stelle eben nach einer gewissen Zeit mehrere aufeinanderfolgende Werte, die dann eben auch aufeinanderfolgend in die Datenbank geschrieben werden, das heißt nacheinander auf der Platte aufschlagen Und nachdem ein definiertes Timeout abgelaufen ist, werden diese mehreren Updates eben auf einmal auf die Platte weggeschrieben. Was nebenbei noch passiert, dass wir bei einem Update gleich schon mal ein Journal auf die Festplatte schreiben. Das heißt, wir protokollieren mit, was wurde denn gemacht, um eben im Fall von einem Crash irgendwie die Daten, die wir eben zuvor nur im RAM gecached haben, nicht zu verlieren. Jetzt könnte der Einwand kommen, naja, wenn wir jetzt sowieso bei jedem Update wieder auf die Platte schreiben, haben wir nichts gewonnen durch dieses Journal. Journal hat aber den großen Vorteil, dass das wieder sequenziell auf die Platte geschrieben wird. Das heißt, der Overhead an der Stelle ist deutlich kleiner als diese vielen verteilten Schreibzugriffe, die wir durch ein normales Update hätten. Zudem ist es auch noch optional. Das heißt, wer sagt, er hat einen gewissen Datenverlust, nimmt er einfach in Kauf, dann kann man das auch ausschalten. Ja, dadurch ist aber ein neues Problem entstanden. Wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, wir cachen die Werte mal irgendwie für eine Stunde oder zwei Stunden und das ist in einem RD-Cache-D-Setup durchaus kein ungewöhnlicher Wert. Und wir wollen jetzt daraus irgendwie einen Graphen erzeugen, was ja eigentlich so einer der Hauptansatzpunkte von RD-Tool auch ist, dann fehlen uns in diesem Graphen die letzten ein, zwei Stunden, weil die noch nicht auf der Platte gelandet sind. Nebenbemerkung, ein direktes Graphen aus dem RAM raus, also über diesen Caching-Daemon, ist momentan noch nicht implementiert. Um das Problem zumindest erstmal einfach anzugreifen, wurde es dann dadurch gelöst, dass ein Flush-Kommando eingeführt wurde, mit dem ich dem Daemon anweisen kann, einzelne Dateien sofort auf die Platte wegzuschreiben. Das heißt, ich habe jetzt diesen Overhead, der an der Stelle dann durch das Schreiben einzelner Werte passiert, zwar immer noch, aber eben nur für einzelne ausgewählte Dateien, die mich momentan interessieren und nicht für alle Daten auf einmal. Und kann dann eben, nachdem das passiert ist, entsprechend aus den aktualisierten Daten dann meine Graphen erzeugen. Ja, wie funktioniert das intern? Mal bloß ganz grob und schematisch. Wir haben einen Binärbaum, der die Daten speichert. Wenn da ein Update reinkommt, wird es eben irgendwo in den Baum abgelegt. Der liegt irgendwo im RAM, was jetzt aber wahrscheinlich eigentlich interessant ist, dass wir parallel hier eine sogenannte Update-Queue haben. Wenn bei einem Update festgestellt wird, ja, der Timeout für diesen Datensatz ist abgelaufen, wird er eben in diese Update-Queue eingehängt. Wir haben nebenbei einen Thread, der diese Update-Queue abarbeitet und immer wenn da irgendwas drin ist, die entsprechenden zugehörigen Werte auf die Platte wegschreibt. Also jedes dieser Kästchen hier soll kein einzelner Wert sein, sondern eine Reihe von Werten für eine RAD-Datei. Ja, und das Flush ist letztendlich an der Stelle genau das Gleiche, bis auf dass wir eben hier mit einer höheren Priorität die Daten wegschreiben. Das heißt, wenn ich ein Flush von irgendeinem Datensatz gemacht habe, dann ist es mir egal, wie viel in der Update-Queue drin ist. Die kann sich ja potenziell auch ein bisschen ansammeln, weil die Daten auf der anderen Seite auch bloß mit einer gewissen Geschwindigkeit weggeschrieben werden können. Und die werden eben aus dieser Flush-Queue dann bevorzugt bedient. So, wie schaut die Umsetzung aus? Wir haben letztendlich zwei Teile, die in RD-Tool angepasst werden mussten. Der Server-Teil, was eben der eigentliche Caching-Daemon ist, das ist eben mit RD-Tool 1.4 komplett neu eingeführt worden. Ein komplett neues Stückchen Software, ein kleiner Daemon, der eben dauerhaft läuft und über dem er diese Updates dann in die Dateien schreiben kann. Die Kommunikation mit dem Socket passiert über mit dem Daemon passiert über Sockets. Bevorzugt an der Stelle ist ein Unix-Domain-Socket. Da kommen wir nachher bei den Limitierungen noch ein bisschen drauf, warum das so ist. Es geht aber theoretisch auch über TCP. Die Kommunikation darüber ist ein einfaches textbasiertes Protokoll. Das heißt, es ist an der Stelle auch relativ einfach, irgendwelche Clients zu schreiben. Was an Clients schon fertig ist, ist letztendlich in der libRD mit ausgeliefert. Das heißt, die Bibliothek, die mit RD-Tool sowieso ausgeliefert wird. Und da ist eben eine Funktionalität zur Verfügung gestellt worden, die eine Verbindung zu dem Server ermöglicht und letztendlich dieses Netzwerkprotokoll, was an der Stelle gesprochen wird, dann durch irgendwelche Funktionen abstrahiert. Ja, wenn ich RD-Cache-D dann verwenden möchte, sollte ich natürlich als allererstes RTFM betreiben. Die Mainpage davon ist aus meiner Sicht relativ brauchbar, erläutert auch nochmal so ein bisschen die Hintergrundinformationen dazu. Ansonsten ist hier mal aufgeführt die wichtigsten Optionen, die mir das Ding liefert. Die L-Option an der Stelle gibt mir quasi eine Listening Socket an, über den das Ding zugreifbar sein soll. Ich habe ja gerade schon gesagt, standardmäßig sollte man hier einen Unix-Socket verwenden. Ich kann aber auch Setups mir vorstellen, in denen ich mehrere Sockets habe, auf denen wird dann eben gleichzeitig gelauscht und die werden quasi gleichzeitig bedient. Und ich habe an der Stelle die Möglichkeit, die Eigenschaften von einzelnen Sockets zu beeinflussen. Was ich hier oben zum Beispiel habe, für diesen Unix-Socket kann ich die Benutzergruppe angeben, der dieser Socket gehören soll. zumindest, und die beeinträchtigt dann eben, wer auf diesen Socket zugreifen kann. Das heißt, ich habe hier quasi lokale Zugriffsberechtigungen drauf. Ich kann einen Modus dazu angeben. Nebenbemerkung, das wird nur für Linux auch tatsächlich interpretiert. Irgendwelche BSD-Systeme ignorieren das an der Stelle einfach. Gebt einen Socket dazu an. Was wir hier noch sehen, ist letztendlich eigentlich fast das einzige Sicherheitsfeature, was momentan existiert. Ich kann für einen Socket einschränken, welche Kommandos darüber verfügbar sein sollen. Und was ich hier jetzt zum Beispiel habe, ein Beispiel-Setup, ich schreibe lokal meine Daten weg über diesen Unix-Socket, habe aber auch hier einen TCP-Socket, über den ich ein Flash-Kommando absetzen kann. Wofür kann das jetzt interessant sein? Ja, für irgendwelche Web-Frontends, die ich außen irgendwo stehen habe, die darüber eben ein Flash-Kommando absetzen, bevor sie die Daten dann rausziehen, um die zu grafen. Gut, zusätzlich kann ich dieses Journal aktivieren, indem ich eben ein Journalverzeichnis angebe. Ich kann ein Basisverzeichnis einstellen, in dem meine Daten abgelegt werden, wenn die über einen relativen Pfad angegeben werden. Und hier auch nochmal ein zweites kleines Sicherheitsfeature, dieses minus groß B, bewirkt, dass quasi auch nur Daten unterhalb von diesem Pfad gespeichert werden dürfen. Ansonsten, wenn irgendein Client ankommt, einen absoluten Pfad angibt, der irgendwie unter DevHDA irgendwas schreibt, na, dann würde der Daemon, der halt potenziell als Root läuft, versuchen, da irgendwas reinzuschreiben und möglicherweise Daten zerstören. So, über die W-Option, das ist eigentlich die interessante. Die gibt mir nämlich an, wie lang ein einzelner Datensatz erstmal im RAM eben angesammelt werden soll. Dieses Beispiel setzt es eben auf 3600 Sekunden, sind es eben an der Stelle die Einheit, das heißt eine Stunde. Man kann sich hier aber auch problemlos irgendwie sowas vorstellen wie 2 Stunden, 5 Stunden oder sowas. So, über diesen Schalter ist es möglich, dem Caching-Daemon zu sagen, dass zu dem Timeout, was ich gerade angegeben habe, noch eine zufällige Verzögerung mit dazukommen soll, bei der ich über diese Z-Option ein Maximum angebe. Was bewirkt das jetzt? Wenn ich meinen Daemon irgendwann starte, irgendeine zweite Software habe, die von außen die Daten reinfüttert und ich cache von allen Daten die Datensätze eine Stunde lang, na, dann wird ein Großteil der Datensätze ungefähr nach einer Stunde Daemon-Laufzeit dann eben angekommen, an der Stelle angekommen sein, wo sie auf die Platte weggeschrieben werden sollten. Das heißt, wir kommen zu einem Effekt, wo sich die Platte eine Stunde lang langweilt und dann werden alle Updates auf einmal rausgeschrieben und ich habe einen wahnsinnig hohen Burst von der Load, die wieder auf die Platte geht. Das verhindere ich eben dadurch, dass ich hier eine zufällige Verzögerung mit reinnehme. Gut, und dann haben wir noch eine gewisse Garbage Collection. Wir haben gerade diesen Binärbaum gesehen. Wir haben gehört, dass nur bei einem Update überprüft wird, ob die Daten an der Stelle dann weggeschrieben werden sollen. Das heißt, wenn zu irgendeinem Datensatz keine Daten mehr reinkommen, bleiben die einfach im Arbeitsspeicher liegen. Über diese F-Option wird es eben nach einem gewissen Zeitraum einmal durchlaufen und alte Datensätze auch nochmal weggeschrieben. Das kann man problemlos auf sowas wie einen Tag oder auch eine Woche einstellen. Gut, das Basisverzeichnis habe ich gerade im Wesentlichen schon erklärt, das können wir jetzt überspringen. Wenn ich den verwenden möchte, habe ich schon mal den Vorteil, dass zumindest die Kommandozeilentools zum Großteil diesen Daemon unterstützen. Alles, was hier mit einem Sternchen markiert ist, unterstützt es allerdings nur über den Umweg, dass vorher ein Flush hingeschickt wird, abgewartet wird, bis das beendet wurde und dann die Daten von der Festplatte gelesen werden. Das heißt, keine wirklich echte Unterstützung von dem Daemon. Die einzigen beiden Kommandos, die das momentan machen, ist das Flush, logischerweise, das ist nur für den Daemon da, und das Update eben auch daher, weil der Daemon eben genau für dieses Update-Kommando geschaffen wurde. Ja, um den Caching-Daemon zu verwenden, kann ich entweder bei dem Aufruf von meinen Tools die --Daemon-Option, da fehlt hier ein Minus, beziehungsweise LaTeX hat es mir zu einem längeren Dash zusammengezogen, kann ich angeben, unter welcher Adresse der eben erreichbar ist, und um den Rest kümmert sich die Bibliothek beziehungsweise das RD-Tool dann automatisch. So, um das zu machen, müsste ich jetzt potenziell meine Software, die ja schon existiert, anpassen. Ich habe auch eine Möglichkeit, das quasi transparent und automatisch zu machen, indem ich die RD-Cache-D-Address-Umgebungsvariable setze und darüber einfach angebe, mit welchem Daemon er sprechen soll. Und sollte keine Kommandozeilenoption das überschreiben, wird eben automatisch diese hier angegebene Adresse verwenden. Das heißt, ich habe hier die Möglichkeit, quasi transparent die Unterstützung dafür in beliebige Applikationen mit einzubauen, weil letztendlich alles im Hintergrund, mit Ausnahme von J4RD, also eine Java-Implementierung von RD-Tool, alle anderen greifen letztendlich auf die libRD zu und bekommen damit automatisch diese Funktionalität eben. wo man ein bisschen aufpassen sollte, gerade wenn man das quasi so ein bisschen automatisch einbaut, die Basisverzeichniseinstellungen. Ich habe ja gesagt, mit dem Schalter Groß B erzwinge ich, dass alles unterhalb von diesem Basisverzeichnis geschrieben werden muss. Von dem her sollte das Basisverzeichnis an der Stelle dem angepasst sein, wo die Applikation ihre Daten hinschreibt. Und was wichtig ist, darüber sind manche Projekte gestolpert, die RD-Updates über den Daemon unterstützen die Template-Funktion nicht mehr, über den ich eben nochmal angeben kann, in welche Datensätze reingeschrieben werden soll. Ganz einfach deswegen, weil der RD-Cache momentan noch relativ dumm ist. Das heißt, er weiß nichts darüber, wie die RD-Datenbank, in die er eigentlich reinschreibt, das habe ich schon wieder gesagt, aufgebaut ist und entsprechend, wie die Datensätze, die da reingeschrieben werden, ausschauen sollten. Und was ganz wichtig ist, kann man nicht oft genug sagen, wir müssen ausreichend RAM verfügbar haben, weil wir alles, was wir irgendwie ansammeln, im RAM speichern. Sprich, wenn der nicht ausreicht, bekomme ich das Problem, dass mein Daemon das Swappen anfängt, beziehungsweise mein System wegen dem Daemon das Swappen anfängt. Und dann habe ich ja wieder zu meiner eigentlich eh schon hohen I/O-Load nochmal die zusätzliche Load durch das Swapping, was entsprechend mir meine Performance von dem System wieder gegen die Wand fährt. Gut, ich glaube, die C- und die Perl-APIs können wir jetzt einfach mal überspringen. Sind letztendlich nicht wahnsinnig interessant. Wen es interessiert, in den Folien, die waren online gestellt, findet man das auch. Das Netzwerkprotokoll, wie ich auch schon erwähnt habe, ein text- und zeilenbasiertes Protokoll, besteht letztendlich aus verschiedenen Befehlen, denen potenziell irgendwelche Argumente übergeben werden können. Und wenn ich diesen Befehl hinschicke, bekomme ich eine Statusantwort, die mir entweder sagt, ob ein Fehler aufgetreten ist oder nicht. Im Fall von einem Fehler ist der Statuscode größer 0 und ich bekomme darüber potenziell noch weitere Informationen. Brauchen wir jetzt auch nicht weiter drüber eingehen. Ja, wem das alles auch noch nicht reicht, und da gab es hauptsächlich einen Entwickler, der das Ganze unter FreeBSD verwendet hat und dabei in Probleme gelaufen ist, von dem her schiebe ich mal die Probleme zum Teil auch auf FreeBSD, das ist allerdings nicht fundiert, der hat diesen Batch-Modus noch mit eingefügt, weil er hat festgestellt, wenn er über das Netzwerk jedes einzelne Update schickt, dann passiert durch die Netzwerkkommunikation quasi auf dem Netzwerksocket zu viel Read- und Write-Syscalls und die machen seine Performance dann wieder kaputt. Dementsprechend dieser Batch-Modus, über den ich mehrere Updates auf einmal hinschicken kann und an der Stelle muss der Daemon beim Empfangen davon bloß noch einmal Read aufrufen und bekommt eben dann alle Kommandos nacheinander und muss die dann bloß noch parsen. Ist aber, wie gesagt, entweder eine BSD-Krankheit oder eine Sache für wirklich sehr, sehr große Setups. Gut, noch ein Wort zur Sicherheit, ist ja auch schon ein paar Mal angeklungen von mir. Wir haben momentan keine Möglichkeit, die Kommunikation übers Netzwerk zu verschlüsseln oder irgendwie sinnvoll zu autorisieren. Dementsprechend sollte das entweder nur über irgendwelche Management- oder dedizierte VLANs passieren oder eben lokal über den Unix-Socket. Alles, was an dem Socket prinzipiell sonst ankommt, wird von dem Daemon angenommen, nur entsprechend halt eingeschränkt potenziell durch diese Basisverzeichniseinstellungen oder Ähnliches. Und was außerdem natürlich der Fall sein sollte, der Daemon sollte entsprechend mit eingeschränkten Benutzerrechten laufen. Er muss nur die Möglichkeit haben, in sein Basisverzeichnis reinzuschreiben, beziehungsweise in die schon existierenden Datenbanken. Das heißt, wir können da irgendeinen unprivilegierten Benutzer dafür nehmen. Ja, noch ganz kurz, ich glaube, 2 Minuten habe ich noch, oder? Oh, wunderbar. Früher fertig als erwartet von mir. Es gibt verschiedene Tools, die im Endeffekt schon eine native Unterstützung von dem RD-Cache eingebaut haben. Ein Beispiel davon ist Kollekt-D. Wer kennt den zufällig? Keiner, das ist aber schade. Doch, ein paar. Gut. Das war eines der ersten Stücke Software, die den RD-Caching-Daemon unterstützt haben, was irgendwie ein ziemlich großer Zufall war, weil eigentlich kommt der RD-Caching-Daemon gerade aus diesem Kontext von Kollekt-D, weil diese Caching-Funktionalität war da drin vorher auch schon quasi speziell eingebaut. Ganz kurz noch zu Kollekt-D, für diejenigen, die es nicht kennen, das ist ein kleiner Daemon, der Systemstatistiken sammelt und die beispielsweise eben auch nach RD-Tool wegschreiben kann, standardmäßig mit einer sehr hohen Auflösung. Das sind in dem Fall 10 Sekunden, von dem her kann man sich vorstellen, dass man da auch schon bei nicht allzu vielen 100 RD-Dateien in I/O-Probleme reinrutscht. Dementsprechend gab es da auch schon sehr früh die Notwendigkeit, das Problem irgendwie zu lösen. Das wurde eben früher quasi in dem Kollektiv intern gemacht. Da ist man irgendwann eben auf die Idee gekommen, dass eigentlich kann man diese Funktionalität ja auch losgelöst von Kollektiv zur Verfügung stellen, dann können andere davon auch profitieren. Ja, wenn ich in Kollektiv den Caching-Daemon verwenden möchte, ist es relativ einfach. In Kollektiv passiert im Endeffekt letztendlich alles über Plugins, das Daten sammeln, das Daten wegschreiben, das Daten übers Netzwerk verschicken. Dementsprechend muss ich für die ID-Cache-D-Funktionalität auch nur das entsprechende Plugin laden und ihm sagen, wo es den Caching-Daemon findet, unter welcher Adresse, und schon funktioniert das einfach. Wer verwendet Nagios? Auch ein sehr häufiger Einsatzbereich eben für das ERD-Tool. Und auch da hat man häufig sehr große Setups mit irgendwelchen zentralen Nagios-Servern, die das alles zusammensammeln und wo dann häufig auch das Wegschreiben nach ERD-Tool passiert. Dementsprechend hat man hier auch häufig eben I/O-Probleme. Wer von euch verwendet PNP von Nagios an der Stelle? Wer verwendet irgendwelche anderen Graphing-Möglichkeiten mit Nagios? Gut, also die allermeisten zumindest können dann hier an der Stelle auch davon profitieren, weil auch PNP von Nagios unterstützt mittlerweile seit einer ganzen Weile, also seit Version 0.4.11, die ja mittlerweile auch schon sehr graue Haare bekommen hat, den Caching-Daemon. Online gibt es auch ein paar Artikel dazu. Letztendlich muss ich aber nur zwei Sachen machen. Einmal muss ich meinen Process Perf Data sagen, also das Tool, was sich letztendlich um die Auswertung der Nagios Performance Daten kümmert und die nach RD wegschreibt, dass er eben einen Daemon verwenden soll. Und der Web-Oberfläche muss ich das auch nochmal sagen, dass die entsprechend einen Flush schicken kann, bevor die Daten dann gegraft werden. Ja, ansonsten habe ich mir mal vor einer Weile ein paar andere Software, die ich selber nicht verwende, angeguckt, mal im Internet ein bisschen gesucht, wer da schon was unterstützt. Die allermeisten haben damit zumindest schon mal angefangen. Muss gestehen, das ist zum Teil nicht ganz aktueller Stand, von dem her könnte ich mir durchaus vorstellen, dass manche da mittlerweile auch schon weiter sind. Ich glaube, es war entweder Cacti oder Ganglia, die ein Problem mit dieser Template-Option hatten, weil die eben da drauf aufgebaut hatten. Dementsprechend konnten die es noch nicht verwenden. Ich weiß nicht, was der aktuelle Status ist, ob die intern das soweit umgebaut haben, dass das eben mittlerweile auch anders geht. Gut, noch ein kleiner Ausblick, was natürlich noch super schön wäre und was mittlerweile auch schon zumindest im SVN-Trunk von RD-Tool existiert, wäre eine echte Unterstützung von dem Daemon in meinem Fetch und entsprechend auch dem Graph-Befehl, weil ich mir dann eben den Umweg über die Platte sparen könnte. Den Umweg über die Platte sparen kann ich mir noch nicht ganz, aber was ich machen kann, dass ich bei einem Graph in so einer Dev-Anweisung, also in einer Abfrage von Datensätzen, einen Daemon angebe. Und damit kann ich zumindest schon mal solche Sachen machen, dass ich auf mehreren Servern potenziell meine Daten auch wegschreibe, dadurch nochmal die Möglichkeit habe, quasi in die Breite zu skalieren, aber trotzdem ein gemeinsames Frontend davor schalte, was mir die Anzeige davon erlaubt, der dann einfach eben über das Netzwerk, über den Daemon darauf zugreift und sich da an der Stelle dann die Daten rauszieht. Was ansonsten natürlich noch schön wäre, wo sich bislang noch keiner wirklich drum gekümmert hat, wären so Sachen wie Verschlüsselung und echte Authentifizierung, redundante Setups und so weiter. Aber an der Stelle sei nur gesagt, es ist Open Source, send Patches. In dem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und falls wir noch kurz ein paar Minuten haben, würde ich auch gerne noch Fragen beantworten.
Gibt es bis hierher Fragen? Wir haben nämlich noch ein paar Minuten. Wollen wir uns vielleicht die APIs nochmal angucken, die du vorhin übersprungen hast?
Können wir gerne machen, wenn es irgendjemand interessiert.
Also wir haben noch ein paar Minuten.
Es gibt zumindest keine Gegenstimmen. Das andere ist, ich habe in 15 Minuten dann gleich den nächsten Vortrag. Von dem her, wenn wir 5 Minuten eher aufhören, ist es auch nicht schlimm. Gut, springen wir doch mal kurz zurück an die APIs. Genau. So, aus meiner Sicht, das Nonplusultra ist natürlich die C-API, weil die das im Endeffekt direkt Low-Level macht. Wir haben keinen Umweg über irgendwelche Skripte oder sonst irgendwas. Außerdem ist es meine Lieblingsprogrammiersprache, aber seitdem nur mal dahingestellt. Was ich traditionell hatte in der C-API der libRD, war eine RRD-Update-Funktion, erstmal nochmal ohne dem C hier, der ich einfach gesagt habe, welche Datei aktualisiert werden soll, wie viele Werte da drin aktualisiert werden sollen, und dann ein Array von im Endeffekt String-Werten, genauso wie wir es auch über die Kommandozeile angeben können, von eben Timestamp-Doppelpunkt-Wertepaaren. Ihr seht schon, auch die interne API schaut sehr ähnlich aus wie die Kommandozeilen-API von RD-Tool. Liegt ganz einfach daran, dass es für jede Kommandozeilen-Funktion, also ein RD-Tool-Update zum Beispiel, gibt es eine C-Funktion, die die Kommandozeilen-Parameter, die wir eben auf der übergeben haben, interpretiert und intern dann später erst umsetzt. Das Einzige, was wir an der Stelle eben noch mit dazu bekommen, ist, dass wir vorher über die RD-Client-Funktionen, abgekürzt RDC, eine Verbindung zu dem Daemon aufstellen, dem ich entweder hier über einen String eine Adresse angebe oder an der Stelle kann ich auch 0 angeben. Dann wird der Daemon eben dann verwendet, wenn rd-cached-address gesetzt ist. Wie man das als jeder guter Programmierer machen sollte, sollte dann natürlich eine Fehlerüberprüfung an der Stelle passieren. Und wenn ich das gemacht habe, kann ich meine RD-Update-Aufrufe, die ich vorher hatte, einfach durch RDC-Update-Aufrufe ersetzen und der Rest passiert komplett intern in der API. Das heißt, eine in C geschriebene Applikation auf den Caching-Daemon umzubauen, auch optional, sollte nahezu kein Aufwand sein. Ja, in Perl als ein zweites Beispiel ist es letztendlich fast das Gleiche, nur dass wir hier noch näher an der Kommandozeile dran sind. Das heißt, ich habe einfach eine RDS. An der Stelle gibt es ja zwei verschiedene Perl-Module, darauf brauchen wir jetzt aber nicht weiter eingehen. Habe ich eine Update-Funktion, der übergebe ich genau die gleichen Argumente, wie ich das auch auf der Kommandozeile tun würde. Und auch hier ist natürlich eine Fehlerüberprüfung sinnvoll. Und letztendlich mehr ist da auch nicht zu tun. Das heißt, das Einzige, was ich hier ergänzen müsste, wären eben diese zwei Parameter für meine Update-Funktion oder jede andere Funktion auch. Gut. Gibt es dazu oder sonst zu irgendwas noch Fragen?
Ja, alles klar. Dann vielen Dank. Da ist der Kontakt. Du bist noch wie lange auf dem Linux-Tag?
Nur noch heute.
Nur noch heute. Also schnell. Gut. Dankeschön.
Ja, vielen Dank auch nochmal.